Genau, für den König. Ich bin irgendwo mit der Predigt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten geblieben und fand ich ein super Thema anzufangen, und zwar Mission im, durchgestrichen, possible, also Mission möglich oder unmöglich. Es hängt von uns ab, ob wir es als unmöglich oder möglich sehen. Es ist der Auftrag unseres Königs, der Herr Jesus. Er hat gesagt, mir wurde alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und er hat uns diesen Auftrag gegeben. Ich werde jetzt lesen. Nächste Folie. Okay, wie mache ich jetzt, Fabi? Nach rechts, okay. Oder du hilfst mir vielleicht. Ah, ist schon da. Genau, super, wunderbar. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Matthäus 28, 18 bis 20. Das ist der Lieblingsbibelvers von allen Missionaren. Das war auch der Lieblingsbibelvers von Shona und Markus, die sich entschieden haben, für Christus auf Ibiza zu leiden und dort hingegangen sind zu missionieren. Genau. Es sollte eigentlich auch unser Lieblingsbibelvers sein, weil nachdem Jesus auferstanden ist aus den Toten, sagt die Bibel in Apostelgeschichte, dass er 40 Tage lang seinen Jüngern gezeigt hat, durch viele Beweise hat sich gezeigt und der lehrte sie über das Reich Gottes. Und mindestens zweimal auf zwei verschiedene Berge, einmal in der Nähe von Bethanien, und einmal in Samaria hat Jesus seine Jünger versammelt und er hat ihnen diesen Auftrag gegeben, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und wir haben diesen Auftrag geerbt oder weiterbekommen von unseren Vorfahren im Glauben. Das ist ein direkter Auftrag von Jesus. So, es gibt ja die vier Punkte, die wir heute ein bisschen auseinandernehmen, ein bisschen vertiefen. Erstmal, es geht nun hin, also das heißt von unserer Seite, wir müssen endlich mal in Bewegung kommen. Macht sie zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der große Auftrag, diesen Mission Possible, weil diese Mission möglich ist. Und nicht unmöglich ist. Wie soll Christentum sein? Also ich habe so einfach formuliert, sollte eine Bewegung bleiben. Und zwar keine chaotische, wo jeder macht, was er will und jeder tanzt nach seiner eigenen Musik, sondern eine geordnete, aber doch eine Bewegung. In 1. Korinther 14, 33 sagt Apostel Paulus, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Genau, also nicht eine chaotische, wir sind keine Anarchisten, aber doch als Christen sind wir eine Bewegung. Markus hat vorhin erwähnt, wir heißen jetzt Movement, Via Movement, der Weg dieser Bewegung. Und früher hießen wir auch nicht viel schlechter, sondern wir hießen Volksmission. Also immer noch dieser Auftrag, egal wie wir jetzt heißen, Movement, wir bewegen uns und wir haben immer noch diese Mission von unserem Herrn bekommen. Hingehen nach Gottes Vorbild. Wer von euch weiß, wer der erste Missionar war? Das hat ganz, ganz, ganz früh angefangen. Noch früher. Wo bist du, Adam? Nachdem der Mensch gesündigt hat, hat Gott sich persönlich nach ihm gestreckt und sagt, Adam, wo steckst du? Komm raus aus dem Busch. Wir wollen miteinander reden. was ist passiert? Klar wusste Gott ganz genau, was los war. Gott hat Adam gerufen. Gott hat die ersten Menschen nach dem Sündenfall gerufen. Gott hat sich nach den Menschen gestreckt. Dieser Missionsgedanke, das ist tief im Herzen Gottes. Er streckt sich nach uns Menschen. Und in Jesus Christus, vor 2000 Jahren, dann ist er sogar höchstpersönlich gekommen, hat seine Herrlichkeit abgelegt. Der wurde zu einem Sklaven, zu einem Diener, einer von uns. Und der hat uns gedient, hat unsere Schuld auf sich genommen und hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Das ist das Herz Gottes. Mission ist das Herz Gottes. Und wie der Vater, so der Sohn, wir sind die Kinder Gottes, sollte unsere Herzen nicht auch im gleichen Rhythmus wie Vaters Herz, der Menschen erreichen will. Deshalb Mission Possible. Wir sollen gehen, wir sollen in Bewegung bleiben. Leider haben sich, ja, wie so die Dinge sind im Laufe der Geschichte, die Kirche, die sogenannte Kirche, wurde zu einer schweren Maschinerie geregelt, bis zum letzten Detail. Da kamen einige Geistliche mit super guten Ideen, was sie für richtig gut halten, haben das Wort Gottes vergessen und Traditionen und Sachen erfunden, wo ich glaube, wow, das hat nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun. Also immer in Bewegung bleiben und hingehen, so wie Gott gegangen ist und zu uns immer noch versucht zu erreichen. Was hindert uns daran? Also ich weiß, ich kenne auch viele Leute, ich bin ursprünglich aus Rumänien, das wisst ihr alle. Und wenn Leute sich bekehren, manchmal bringen sie ein religiöses Denken mit aus ihren früheren Kirchen und wo auch immer sie gesteckt haben, die bringen diesen Gedankengut mit. Ja, ist zwar schön und gut, Jesus liebt mich, aber da ist noch im Hinterkopf ganz viel Information, ganz viel Konditionierung von früher. Und manchmal hindert uns daran dieses falsches Verständnis vom Priestertum. Ja? Und ich will ja genauer eingehen, diese Unterscheidung zwischen Klerus und Laien. Also wenn wir jetzt in einer traditionellen Kirche wären, weil ich das Mikro habe und hier das Sagen habe, dann bin ich Teil des Klerus. Und ihr seid die Laien. Ihr wisst gar nichts. Ich bin euer Mittler. Also, ich habe ganz viel Macht und ihr müsst mir ganz viel zuhören. Und wenn möglich, greift zu euren Scheinen und gebt es mir. Ja, also, wie der Junge vorne. Dieses falsche Verständnis zwischen Priestertum. Ihr werdet im Neuen Testament kein einziges Beispiel von Priestern in Kirchen oder Gemeinden. Einen von den wenigen Erwähnungen, die es gibt, das macht der Apostel Petrus in 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr Christen werdet, ihr seid Gottes Eigentum, dann seid ihr Priester, ein priesterliches Geschlecht, jeder von euch. Egal, ob ihr das Mikro habt oder nicht, spielt keine Rolle. Ihr seid alle Priester und Priesterinnen vor Gott. Ihr könnt vor Gott kommen. Der Priester, der hatte diese Aufgabe, vor Gott zu vermitteln, ja, zwischen dem sündigen Volk und der heilige Gott. Jesus wurde noch nicht geopfert. Wir sprechen jetzt vom Alten Testament. Und was mich so wundert, warum Kirchen diese Gedanken aus dem Alten Testament nehmen und jetzt im Alten Testamentliche Kirche einsetzen wollen, das wundert mich. Absolut unbiblisch. Also, und dadurch, dass du Priester bist, da kannst du jederzeit vor Gott im Gebet gehen, da kannst du deine Gebete zum Herrn schicken, da kannst du für anderen Vermittler, Herr, ich habe noch so viele Verwandten, die kennen dich nicht, Herr, erbarme dich. Du trittest ein als Priester vor dem höchsten Thron Gottes und vermittelst für deine nicht-christlichen Verwandten oder Kollegen oder was auch immer. Du bist jetzt der Priester. Ja? Und genau, also das ist erst einmal dieses Verständnis von Klerus und Laien. Es gibt im Gottesvolk nach dem Modell des Neuen Testaments gibt es kein Klerus und gibt es keine Laien. Punkt. Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle Priester. Genau. Man sieht es so ein bisschen schlecht. Das ist so ein Bild. Also man würde das erst so beim Anblick würde sagen, wow, wunderschön. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Nicht so. Genau. Das ist so ein Blick von einer orthodoxen Kirche. Da gibt es so eine Wand, die ist wirklich übersät mit Ikonen und so. Und da gibt es so ein kleines Türchen. Und hinter diesem Türchen ist die Herrlichkeit Gottes. Und ihr habt dort als kleine, normale Kirchengeher oder Bänkesitzer, ihr habt dann keinen Zugang. Und ihr braucht den Priester, der muss vor diesem, es heißt Ikonostas, das symbolisiert diese Trennung von dem heiligen Gott und ihr, das Fußvolk, was keinen Zugang da habt, außer kommt der Priester im Spiel. Und sagt, Leute, ich bringe euch, ich mache jetzt eine Liturgie und ich bringe jetzt in die Gegenwart Gottes. Aber ihr alleine dürft das nicht. Falsch. Ihr dürft immer vor Gottes Thron kommen. Aber warum die Leute so gemacht haben, ich muss, haben mir echt vorgenommen, so die Kirchengeschichte genauer zu studieren, um zu schauen, wo Dinge angefangen haben, falsch zu laufen. Ich habe so eine Vermutung, ab dem 300 nach Christus, da haben sich Christen und mächtige Männer in der Kirche einiges erlaubt und haben gesagt, ja, so machen wir das. Auf welche Grundlage? Wir sagen es so, wir brauchen keine Bibel. Wir machen es einfach. Genau. Und es soll eben diese Trennung von Herrlichkeit Gottes, von Gegenwart Gottes und die Gläubigen. Und nur der Priester kann dir dabei helfen. Ihr Lieben, was ist passiert, wo Jesus gekreuzigt worden ist? Im Tempel. Der Vorhang ist zerrissen. Halleluja. Was hat das zu bedeuten? Das, was Jesus gemacht hat, wir haben jetzt Zugang zur Allerheiligsten. Wir haben Zugang zum Gottesthron, zum Vater. Und das nehmt, lasst euch das bitte von niemandem nehmen, von irgendwelchen coolen Priester und Typen, die irgendwie angeblich irgendwelche besondere Salbung haben oder Auftrag euch da. Ihr dürft jede Zeit durch Christus, der für euch gestorben ist. Und ich weiß nicht, ich vermute, in der katholischen Kirche ist es nicht viel anders. Da gibt es auch so einen Abgesperrten, oder? Ja, okay, ich habe es richtig vermutet. Halleluja. Ja, genau. Es gibt so einen abgesperrten Raum, wo ihr da nicht dürft, gell? Ja, Amen. Ja, nicht gut. Nicht gut, oder? Nicht mehr. Okay, Gott sei Dank. Gut. Genau, da gibt es noch eine Sache mit diesem Priestertum und diesen hohen ehrenwürdigen Träger oder wie heißen die, so kirchliche Personen. Ich habe so einen ganz, eigentlich klaren Bibelvers in Matthäus 23, 9. Jesus persönlich sagt, nennt auch niemand auf Erden euren Vater. Denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Also, Amen. Der springende Punkt ist, Jesus sagt nicht, du sollst dein Papi leihen, der dich großgezogen hat. Hey Papa, komm, geh mal fischen zusammen. Papa, zeig mir, wie man Holz sägt oder was auch immer. Das sagt Jesus nicht in dem Kontext. Das sagt Jesus, hey, nehmt euch in Acht von Pharisäern. Nehmt euch von diesen religiösen Leuten mit ganz langen Mänteln, ja, die sagen, ich bin dein Vater, ich bin dein geistlicher Vater. Ja. Gehorsame Schäflein, fall auf die Knie. Und Jesus sagt, nein. In diesem Kontext Heiliger Vater. Übrigens, da gibt es eine Person im Vatikan, es nennt sich nicht nur Vater, sondern Heiliger Vater. Also irgendwie schon muss Gott selber auch beeindruckt sein von der Sache. Oder fühlt sich irgendwie so bedroht. Jemand will meinen Stuhl nehmen, der heilige Stuhl. Genau, also das ist ein direktes Gebot Jesu Christi. Und er sagt, nein, ihr sollt es nicht in diesem geistlichen Kontext, sollt es nicht benutzen. Und da gibt es auch diese Sache, wo ja auch die Leute denken, ja, Mittler und Jesus reicht ja nicht, Jesus ist ja zu beschäftigt oder was auch immer, da brauchen wir noch einige, die ein bisschen netter zu uns sind und ein bisschen menschlicher sind. Ja, da habe ich auch einen ganz klaren Bibelvers aus 1. Timotheus 2, 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Im gleichen Satz wird Jesus Gott und Mensch genannt. Er ist der perfekte Mittler, weil er diese zwei Naturen in sich hat. Er ist die Brücke, die an Gottheit andockt, und er ist auch die Brücke, die auch an Menschheit andockt. Und das macht für uns möglich, zum Vater zu kommen. Der perfekte Mittler. Es ist ein Mittler. Genau. Es gibt auch manchmal so die Argumente, dass wir ja vielleicht so verstorbene Heiligen um Unterstützung bitten, dass sie für uns bitten. Ich würde sagen, hey, mach doch einen Gebetsaufruf hier in der Gemeinde und frag die lebendigen Heiligen für dich zu beten, oder? Weil die haben eine Stimme, die kennen dich, die anderen, die wissen nicht, dass es dich gibt. Frag deinen Bruder und deine Schwester, die auf der Bank hocken neben dir, hey, kannst du für mich beten? So lehrt uns die Bibel. Genau, und der einzige Mittler, der ohne Schuld und ohne Sünde war und dieser Vermittlungsauftrag perfekt erfüllt, das ist Jesus Christus, niemand anders. Gut, die Idee war, wir nehmen unsere Traditionen, was wir als Kinder gelehrt worden sind, wir fühlen uns klein und schwach und sagen, ich bin Laie, wie kann ich diesen Auftrag Gottes erfüllen? Aber ich wollte euch zeigen, dass eigentlich ihr eine königliche Priesterschaft seid und ihr diesen Auftrag erfüllen könnt. Egal, was ihr früher gelehrt worden seid, sorry, aber es ist unbiblisch. Wir halten uns an das, was biblisch ist und was die Wahrheit ist. Als Gegenmodell zu diesem Priestertum nach dem Alten Testament in Kirchen heute gibt uns die Apostelgeschichte die richtige Wahl für Gemeindeleitung. Von Milet aber sandte der Paulus nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herbeirufen. Es steht nicht Priester oder irgendwie Kardinäle oder was auch immer. Ja? Die Ältesten. So habt auch nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Aufsehern. Das sind nicht Herrscher, das sind keine Priester, das sind keine Hochheiligen, das sind Aufsehern. Das sind Leute, die genau wie euch Vergebung empfangen haben und die nur eine unterschiedliche Funktion für weiß Gott wie lange wahrscheinlich nicht unbedingt auf Lebenszeit haben werden. Das ist dieser Modell der Führung in der Gemeinde. Um die Gemeinde Gottes zu hüten, die Aufgabe zu hüten, egal was das ist, falsche Lehren, falsche Traditionen, alles Mögliche und Unordnung, Sünde und so weiter. Es sind die Leute, die aufsehen, die überwachen, dass die Gemeinde nach dem Wort Gottes und nach dem Willen unseren Herrn läuft, also nicht aus anderen Gründen, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Apostelgeschichte 20, 17, 28. Ich habe so einen großen Sprung gemacht zwischen 17 und 28. Genau. Was kann uns noch hindern, zu gehen, also diesen Auftrag zu erfüllen. Geht hin. Bequemlichkeit, ja. Wir, also ich persönlich, ich habe manchmal so diese verzweifelte Bedürfnis, gemocht und geliebt zu sein. Ja. Also wenn ich da hingehe nach außen und da rede ich von Jesus und jemand sagt, weißt du was, bis heute habe ich dich gemocht, jetzt nicht mehr. Boah, ist für mich, oh. Dann denke ich, ah, schwer, ich will mich doch nicht unbeliebt machen, ja, und ich will doch gemocht sein, warum soll ich mich die Mühe machen? Und manchmal entdecke ich mich so diese Bequemlichkeit und denke ich, boah, und dann lese ich den Auftrag und sage, hey, geh doch, geh hin, mach das. Manchmal Menschenfurcht, ja, also irgendwelche Leute, die ich für sehr schlau und angesehen halte, der guckt so zu mir herab und sagt, hey, was hast du mir zum Sagen? Ja, Evangelium, was ist das? Ja, Menschenfurcht oder manchmal schlicht und einfach Unglaube, weil ich zweifle, dass Jesus mit mir ist. Er hat in dem Auftrag versprochen, ich werde bei euch sein, während ihr den Auftrag erfüllt und auch immer, ja, bis an Ende der Zeit. Auftrag, Jesus ist bei uns. Und manchmal habe ich gesagt, ah, ist wirklich Jesus mit mir und was soll ich mir jetzt wirklich die Mühe machen und so. Und manchmal noch ein Hindernis, was es sein kann, ich habe falsche Erwartungen. Es muss, evangelisieren muss boom sein, muss spektakulär sein. Also, boah, wenn ich evangelisiere, also ich will Gänsehaut sehen, ja. Ich will Leute mit Tränen in die Augen und die Gott danken. Danke, Tiberius, du bist gekommen, du bist ein Gesandter Gottes. Und 10, 50, 100 bekehren sich und ja, yeah, Jesus. Boah, was ich, genau, Laola-Welle und so weiter. Richtig gefeiert zu sein. Genau. Was aber, wenn ich ganz normal mit irgendwelchen Leuten rede, vielleicht Tage, Monate lang, hey, weißt du was, ich war verloren und Jesus hat mich gerettet. Ich war ein Sünder und meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin ein neuer Mensch. Jesus gab mir ein neues Leben. Und ich erzähle vielleicht der gleichen Person, gleichen Nachbar, gleicher Arbeitskollege immer wieder das Gleiche. Monatelang, jahrelang. Und irgendwann, vielleicht bekehrt sich und ich weiß nicht mal. Ich kann mich nicht schmücken. Ha, der hat sich durch mich bekehrt. Ja, und genau, dann manchmal haben wir diese falschen Erwartungen. Wir sehen uns, wenn wir Auftrag hören oder Mission, da stellen wir uns vor, wie wir vor tausenden Menschen in irgendwelche Arenas sind und boah, alle bekehren sich. Es ist manchmal nicht so. Es kann sein, dass Gott dich benutzt, um zu gießen. Einer hat gepflanzt, du gießt, der andere jätet ein paar Unkräuter, was da wachsen, ja, und es bringt in die richtige, der andere kommt und düngt. Oh, düngen, das ist eine coole Aufgabe, ja. Der arme Christ, der ist gerade jetzt am Wachsen und da kommt einer und düngt. Nicht schön, ja. Aber selbst düngen kann Gott genau zum Guten verwenden. Ich hoffe, dass wir nicht auf der Liste sind, dass wir diesen Auftrag ja wahrnehmen und auch erfrischen und denken, hey, das ist unsere Daseinsberechtigung als Christen in dieser Welt. Wir haben was zu tun. Dann der zweite Punkt macht sie zu Jüngern, zu Jünger Jesu. Was heißt Jünger? Es heißt nichts anderes als Lehrling, Nachfolger. Wo Jesus seine Jünger beim Namen berufen hat, die wussten, kann sein, dass wir 3 Jahre oder 4 Jahre in Ausbildung bei dem Rabbi Yeshua sind und alles, was er sagt, wir müssen es tun. Also der Rabbi damals durfte seine Jünger zum Arbeiten schicken, sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Deswegen waren sie so geschockt, wo Jesus denen die Füße gewaschen hat. Weil normalerweise haben die Jünger dem Rabbi die Füße gewaschen und Jesus hat diese Tradition auf den Kopf gestellt. Also Jünger heißt nichts anderes als in Ausbildung bei dem Herrn Jesus sein. bist du in Ausbildung bei dem Herrn Jesus oder einfach Nachfolge. Also so ganz fertig werden wir nie mit Ausbildung bei dem Herrn Jesus. Wir haben immer was zu lernen, aber an unserer Stelle, uns sagt Jesus, ihr sollt auch Jüngern machen, aber nicht eure Jüngern, die euch identisch sind, sondern Jüngern, die mir identisch sind. Weil wenn es Leute zum Glauben kommen und werden so wie ich, nein, danke, werdet wie Jesus. Ja. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Also habt ihr Jesus angenommen, bleibt in dieser enge Gemeinschaft mit ihm, wandelt wie Jesus, so seid ihr seine Jünger. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihm glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also klarer geht's nicht. Es kann nicht sein, dass ich die ganze Lehre Jesu einfach ablehne und ich nenne mich sein Jünger. Nein, sondern er sagt, wenn ihr meinem Wort bleibt. Und deswegen ist so gut, dass wir jeden Sonntag sagen, hey, bleibt in Jesus. Hört, was Jesus zu sagen hat. Schaut in der Bibel. Geht nicht irgendwelchen Märchen nach und so weiter und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Johannes 8, 31, 32. Machet sie zu Jüngern. Der zweite Punkt des Auftrags. Und tauft sie. Oh, oh, Taufe, baptizo, heißt im Griechischen, in dem Grundtext. Und das heißt nichts anderes als untertauchen. Ja? Wird mit der Rettung oder Christwerden in Verbindung gebracht. Früher hat man gemeint, ja, wir haben die Leute christianisiert, wir haben sie getauft, so haben sie dieses Verständnis gehabt. Aber wie wird man eigentlich gerettet? Einfach, ja, ich gehe zum Weiher, tauche ein paar Mal unter und dann kann einfach nur ein Bad sein, oder? Das, ja. Wie wird man eigentlich gerettet? Rettet die Taufe? Gute Frage. Gute, sehr gute Frage. Ich kenne Leute, die als Kind getauft worden sind und jetzt haben sie ein Pentagramm an Hals und irgendwelche Teufels auf dem Rücken tätowiert und so weiter. Und übrigens, da gibt es Gefängnisse, die sind voll mit Menschen, die als Kinder getauft worden sind. Also rettet die Taufe. Sind das Christen? Ich habe Zweifel. Jesus sagt, wer nicht in meinem Wort bleibt, der kann sich nicht mein Jünger nennen. Also ist logisch, oder? Wie wird man errettet? Apostel Paulus in Römer 10, 9 bis 10 sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, Nummer uno, bekennen, und in deinem Herzen glaubst, in deinem Herzen, nicht so einfach so, ich glaube, nein, tief im Herzen, so dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Du musst bekennen und du musst glauben. Als Kind getauft sein, das sind viele. Ich bin auch als Kind getauft worden. Keiner hat mich gefragt, willst du überhaupt? Ich weiß nicht mal, ob sie es tatsächlich gemacht haben. Vielleicht ist das nur ein Märchen. Ich war, war gar nicht dabei. Keine Ahnung. Aber es gab den Tag, wo ich Jesus nachfolgen wollte, wo ich gesagt habe, Herr, ich will dir folgen. Und als Zeichen, dass ich jetzt ein neues Leben anfange, lasse ich mich untertaufen wie ein Toter. Ich will den alten Tiberio da im Wasser lassen und eine neue Schöpfung voll sinnbildlich auferstehen, ein neues Leben mit Jesus anfangen. Wann wird man gerettet? Bekennen und glauben, wenn du das machst. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße und lasst euch taufen. Buße, Umkehr, Umdenken findet vor die Taufe statt. Vor die Taufe statt. Apostelgeschichte 2, 38. Es sind nicht meine Worte. Das sind die Worte von Petrus, der Apostel. Schwere Autorität. Also die, die Petrus besonders lieben und in eine höhere Position sehen, also bitte gehorcht Petrus, ja, der die Lehre von Gott bringt. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Verdammt heißt getrennt von Gott. Du hast den, der für dich gestorben ist, abgelehnt und dann stirbst du in deinen Sünden. Ganz tragisches Szenario. Petrus und Paulus. Buße und Glaube und Taufe in dieser Reihenfolge. Ein weiteres Beispiel, das ist, und das habe ich mit Absicht so gewählt, aus dem einen Grund, ich sage euch später. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat das Herz auf. Also wir feiern heute die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist der Heilige Geist, der bei Lydia das Herz aufgetan hat. Die hat die Verkündigung gehört. Ihr Herz ist aufgegangen. Das wünsche ich mir auch für jeden, der noch nicht Gott kennt und dass die Worte Gottes tief in das Herz hinein rutschen. Der Herr tat das Herz auf, dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde, das Evangelium, nichts anderes. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Also die Frau, die war so begeistert, dass sie die Rettung erlebt hat, dass sie auch getauft worden ist. Also jetzt, Paulus, keine Ausrede, ihr kommt nach Hause, da gibt es ein Fest, bleibt da, wir brauchen dich. Wir machen Evangelisationsabende, meine Nachbarn müssen auch davon hören, bleib bei uns. Diesen Bibelvers habe ich ausgesucht, weil es Leute gibt, die so verstehen, sie wurde getauft und auch ihr Haus. Im Haus hätte auch ein Baby sein können. Und ich sage, im Haus gab es auch Katzen, Mäuse, Fliegen. Sind sie auch getauft worden? Wenn davor ganz klare Bibelverse, Glauben, taufen, Buße tun, taufen, Jesus bekennen, taufen. Wenn das zigtausendmal, da finde ich, hast du diese kleine Lücke, um da die Babys rein zu schmuggeln. Ja, ich schmuggel die Babys rein. Die Verkündigung des Paulus, das Baby fing an zu schreien und zu weinen. Schaut mal, wie er berührt ist von dem Evangelium. Tauft ihn mit. Glaubst du an Herrn Jesus? Gugu Gaga, das ist eindeutig. Er ist ein Christ, tauft ihn doch. Nein. Wenn davor die ganze Bibel lehrt, Buße, taufen, glauben, taufen, bekennen, taufen, da können wir nicht durch auch ihr Haus. Wer war im Haus? Das waren erwachsene Diener, die hatten Sklaven oder Diener, Angestellte. Die Frau, die war eine Geschäftsfrau. Die, die zu ihrem Haus gehört haben und das Evangelium gehört haben, geglaubt haben. Paulus war kein Schnapsevangelist. Glaubt ihr, wirst getauft. Möglicherweise war ein Teenager dabei. Spricht nichts dafür. Ein Teenager kann Glauben haben, auch ein Zehnjähriger. Aber einer, der dir antwortet, Gugu Gaga, sorry, der hat keinen Glaube. So, unbiblisch. Das ist eindeutig unbiblisch. Und tauft sie. Das ist unser Auftrag. Jünger, machen und taufen. Was bedeutet die Taufe? Paulus in Römer 6,4 sagt, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also dieses symbolische Ich, der alte Mensch, aber du musst erstmal alt werden oder ein paar Sachen angestellt haben, ja, damit du ein altes Leben und damit du von deinem alten Leben sprechen kannst. Also wir sprechen wieder von Erwachsenen oder wenigstens Teenager. Altes Leben begraben, neues mit dem neuen Leben auferstehen. Das ist so klar und einfach. Also da braucht man wirklich sehr viel Mühe, um diese Lehre irgendwie zu verdrehen. Aber ich merke, es gibt Wendepunkte in unserem Leben, wo wir mit der Lehre der Menschen und Tradition gehen oder mit dem Wort Gottes. Ich lehre meine Kinder immer, Gottes Wort hat immer die Oberhand in allen Dingen. Findest du irgendeine Tradition, die die Bibel widerspricht, wirf die Tradition und nicht die Bibel. Diese Worte, die bleiben ewiglich. Ich brauche gar nicht erzählen, wie oft manche Dogmen sich verändert haben. Ständig. Aber die Bibel hat sich nie und wird sich auch nicht verändern. Also dann halte ich mich da. Vierter Punkt. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und ich habe mir gedacht, wir fangen doch mit den Peanuts an, mit den einfachsten Dingen, oder? Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Immer dem Papa im Himmel als Vorbild, nicht anderen Väter als Vorbild nehmen, die gar keine Väter sind, sondern dem Vater als Vorbild nehmen. Und wenn ihr mehr entdecken wollt, was Jesus uns befohlen hat, dann lest die Bergpredigt, lest die Stelle, wo Jesus sagt, es wurde euch das und das gesagt, aber ich sage euch. Mose hat das Gesetz auf seinem Berg gegeben, Jesus hat das vollkommene Gesetz der Liebe auf seinem Berg gegeben. Jesus war nicht ganz so umsonst auf dem Berg, es hatte was zu bedeuten. Lehrt sie zu halten, was ich euch befohlen habe, das gehört zu unserem Auftrag. Ich bin auch sehr dankbar für diese Apostelgeschichte, Predigtreihe, weil da können wir sehr viele Lehren herausziehen, wie die Gemeinde funktioniert hat, was die falsch gemacht haben, was sie gut gemacht haben, das Gute und das Böse, was sie angestellt haben. Es ist so notwendig und so wichtig, dass wir wirklich alles, was Jesus gelehrt hat, dass wir es auch verstehen und weiterlehren. Es gibt in der Bibelstelle, ich weiß nicht mehr genau wo, wir dürfen uns nicht von jedem Wind der Lehre umstimmen lassen, wie unmündige Christen. Unmündige Christen glauben alles. Boah, die Buddhisten und die Schamanen und die Esoteriker und die Charismatiker, die haben ein Riesengebets Abend veranstaltet, es wird prima sein in der Atmosphäre, so eine, weil die Esoteriker, die sind so nach dem Geistlichen, ja. Boah, ich war dort, super Atmosphäre. Ja. Wie fühlt sich Verführung an? Ha? Wie viele Männer würden Ehebruch begehen und sich verführen lassen, wenn der Akt an sich irgendwas Schreckliches wäre, Schmerzhaftes, mit Schmerzen verbunden und was auch immer? Nein. Verführung fühlt sich immer sehr angenehm an. Es klingt gut. Angenehm. Aber reife Christen, mündige Christen, die wirklich diese Lehre Jesu vertieft haben, die lassen sich auf so einen Trip nicht ein. Sagen, hinter mir. Deswegen ist Lehre so wichtig. Lehre, Gemeinschaft, Bibellesen und so weiter. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Mission is possible. Also diesen Auftrag, das ist für dich und für mich. Also lass dich nicht bequatschen, du bist nicht im Klerus, du bist nicht im Club, du darfst nicht machen. Nein, stimmt gar nicht. Mission is possible. Ihr werdet Kraft empfangen. Ja? Der super Bibelvers für heute. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Auftrag. Kraft vom Heiligen Geist, zu diesen Auftrag zu erfüllen, seine Zeugen zu sein. Das ist der Auftrag und Jesus sagt, ich bin bei dir und ich gebe auch dir Kraft vom Heiligen Geist. Also kein Mission Impossible, sondern Mission is possible mit dem Heiligen Geist und mit dem Herrn Jesus, der dich niemals verlässt. Amen. Amen. Genau. Und zu dem Punkt bin ich jetzt wirklich zum Schluss gekommen. Nehmt diesen Auftrag mit. Seid gewiss, Jesus ist bei mir alle Tage und der Heilige Geist gibt mir Kraft. Da, wo beschrieben wird, dass die Kraft des Heiligen Geistes kommen wird, in Griechisch steht Dynamis. Dynamis, vom Dynamis haben wir Dynamit, also eine Explosion. Also eine Kraft, die man kaum beherrschen kann. Und wenn man irgendwas falsch macht, wenn man den Dings angezündet hat, ja, da kann Boom, ja. Also Power, Dynamis, Kraft und Autorität vom Heiligen Geist. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Pfingstsonntag und ich hoffe, ja, dass ihr einiges mitnehmen dürft. Vergisst nicht, die Sonnenbrille zu nehmen, Ohrstöpsel, mit dem ihr vom genau, wow, das ist jetzt eine Eingebung. Also Sonnenbrille, Gottesbrille, das zu sehen, was zu sehen ist, das Gute, Schöne und Vollkommene. Knopf im Ohr, damit man die Stimme des Heiligen Geistes hört. Anzug, ja, wir sind keine Grobianer, wir sind Leute, die liebevoll sind, wir sind elegant, wir bringen das Evangelium elegant, auch wenn wir die Leute vielleicht irritieren. Und ja, wir sind in einer Mission. Es wird richtig spannend sein. Und wir sind auch gut ausgebildet, weil wir vom Besten gelernt haben. Amen.